Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Mike Leister anlässlich einer Osterkonferenz zum Hauptthema Unendlicher Trost in einem dritten Teil zu Ihnen zum Thema Trost in der Vergebung. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus Psalm 32, gelesen von Thomas Lied. Weiter hören wir noch einen Kanon für zwei Trompeten und Klavier von Johann Pachelbel, gespielt von Bertalan und Samuel Frenzel und Dor Niculescu. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
Psalm 32 von David, ein Maskil. Glücklich, wem Übertretung vergeben, wem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Schreien den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Ich tat dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Getreue zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist, gewiss bei großer Wasserflut. Ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist deine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Viele Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch an dem Herrn und jauchzt, ihr Gerechten, und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen.
Thank you. Glücklich dem, dem die Übertretung vergeben ist. Glücklich, dem die Sünde zugedeckt ist. Glücklich, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Drei Seligpreisungen im Psalm 32. Und ich wusste selbst nicht, dass die Psalmen so viele Seligpreisungen enthalten. Ich habe mindestens 2 Dutzend in der Vorbereitung gefunden. Und mir wurde die Aufgabe gestellt, über den Trost in der Vergebung zu sprechen. Und ich habe nichts zu sagen, es sei denn, das Wort Gottes spricht zu euch. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Übertretung vergibt. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Sünde zudeckt. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Das Wort, was wir gerade mehrfach gelesen und gehört haben, ist unmissverständlich. Glücklich. Du kannst glücklich sein. Glücklich, aber auf eine Art und Weise, wie die meisten Menschen ihr Glück heute nicht mehr suchen. Wir suchen unser Glück in allen möglichen Dingen und kommen dann oft schuldbelastet aus dieser Welt zurück. Aber die Schrift sagt uns, wo wahres Glück zu finden ist. Und eine Quelle dieses wahren Glücks ist tatsächlich der Trost in der Vergebung. Wir sind 3000 Jahre nach David, wir sind 2000 Jahre nach Golgatha. Und die allermeisten, vermute ich zumindest, die heute Nachmittag hier in diesem Raum sitzen, die kennen den Herrn Jesus als ihren Herrn und als ihren Heiland. Und darf ich euch eine ganz ehrliche Frage stellen, die ich mir in der Vorbereitung gestellt habe. Warum ist das so, dass wir so wenig Trost aus der Vergebung ziehen? Ich bin jetzt 31 Jahre alt. Es lacht keiner, das ist sehr, ich danke euch dafür. Ich bin 31 Jahre im Glauben und ich weiß noch gut den Tag, wo ich in Stuttgart durch ein Lesen von einem einfachen Büchlein, ja, von William MacDonald, Man lebt nur einmal, zum Glauben kommen durfte. Was für ein Glück, erlöst zu sein. Aber ich muss euch auch sagen, ich habe viele Tränen seither vergossen. Wo ist diese erste Liebe, zu der uns auch der Jesus in den Sendschreiben ermahnt? Wo ist diese Freude, diese Dankbarkeit nach 31 Jahren über das Glück der Vergebung? Und das war ja die Frage, die mir der Herr aufs Herz gelegt hat. Warum haben wir Christen, die vielleicht schon längere Zeit gläubig sind, so wenig Trost aus dem Thema, was mir gestellt wurde? Trost in der Vergebung. Und ich habe 2 Antworten hier aus diesem Vers, aus diesem Psalm 32 gefunden. Wir können unmöglich den ganzen Psalm in seiner Tiefe gewichten. Ist ausgeschlossen in 60 Minuten. Was sind 60 Minuten? Ja. Aber die ersten 2 Verse sollen gründlich angeschaut werden. Und ich möchte euch die Zusammenfassung, damit ich es nicht verpasse, schon am Anfang geben. Ich glaube, der Grund, warum wir so wenig Trost aus der Vergebung ziehen, ist, weil wir ein mittelmäßiges Verständnis haben. Wir haben ein mittelmäßiges Verständnis von der Sündhaftigkeit der Sünde. Und wir haben gleichermaßen ein mittelmäßiges Verständnis von der Herrlichkeit, der Gnade, der Erlösung, an der wir uns, was für ein passendes Thema zu diesem Tag. Wir haben leider, oder ich glaube, häufig ein mittelmäßiges Verständnis, auch von der Gnade, in der wir stehen. Ich bin kein Ingenieur, aber ich weiß, dass auf den meisten Hochspannungsleitungen ein hohes Maß an Strom fließt. Ja. 200 kV, 200.000 Volt sind keine Seltenheit. Und ich fühle mich manchmal wie ein Spatz auf einer Hochspannungsleitung. Da sausen 200.000 Volt unter meinen Füßen durch. Ihr habt sie gerade gelesen, diese 200.000 Volt, und ich spüre nichts. Das ist traurig. Und diese Traurigkeit möchte ich ein Stück weit mit Gottes Hilfe heute Nachmittag überwinden. Diese Mittelmäßigkeit im Verständnis der Sündhaftigkeit der Sünde überwinden, aber auch diese Mittelmäßigkeit der Gnade, in der hoffentlich jeder, der hier in diesem Raum versammelt ist oder jetzt auch zuhört, dass er die schon fassen durfte. Es gibt 2 große Gründe, warum, wie gesagt, wir so wenig Trost daraus ziehen. Und lass mich in dieser Reihenfolge vorgehen. Wer hat den Psalm geschrieben? Die Überschrift ist sehr knapp. Ein Psalm von David, ein Maskil. Und wir wissen nicht genau, zu welcher Zeit David diesen Psalm verfasst hat. Die meisten werden jetzt sagen, das ist doch ganz klar, das war nach der Sünde mit Bathseba. Aber das steht nicht da. Wir können vielleicht davon ausgehen, weil es hat eine Zeit gedauert, bis er da zur Buße fand. Übrigens sehr untypisch für David. Das hat David ausgezeichnet. Nicht, dass er sündlos war, sondern dass er schnell war, Einsicht zu haben. Da braucht es tatsächlich die Wortgewalt Gottes durch Nathan, um ihn von seiner Schuld zu überführen. Und deswegen glauben viele Ausleger, als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Es hat gedauert, bis er Buße getan hat. Es hat ihm nicht gut getan. Und deswegen glauben viele Ausleger, es war wahrscheinlich in dem Zusammenhang. Kann gut sein. Ja, es kann gut sein. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall, ihr Lieben, wenn das der Kontext war, das war eine schreckliche Sünde. Die Ersten werden vielleicht sagen, gerade die Männer, naja, es hat ihn halt so überkommen. Hat die Bathseba da gesehen. Auf die Idee würden Frauen natürlich nicht kommen. Aber Männer denken so. Ihr wisst gar nicht, wie abgrundtief Gedanken von Männern sein können. Aber selbst wenn du dich an dem Punkt noch täuschst und denkst, naja, Bathseba war halt eine schöne Frau und es hat ihn so überkommen. Ihr Lieben, was war dann mit dem Versuch, diese Sünde zu vertuschen? Es war ein willentlicher, vorsätzlicher Mord an dem rechtmäßigen Ehemann dieser Frau, der offensichtlich nicht viel hatte. Das war die Weisheit, die Nathan benutzt hat, um diesen Mann zu überführen. Vorsätzlicher Mord. Diese Sünde Davids war ohne Zweifel groß. Er war ein Ehebrecher, vielleicht sogar ein Vergewaltiger. Die Schrift sagt es nicht deutlich, inwieweit Bathseba dort freiwillig mitgemacht hat, aber auf jeden Fall ein Mörder und ein Mann, der Buße gefunden hat und Buße tat. Und da möchte ich an der Stelle schon diejenigen unter uns ansprechen, die Gnade vielleicht deswegen so klein machen, weil sie denken, meine Schuld ist zu groß. Ihr Lieben, David war ein Ehebrecher, vielleicht sogar ein Vergewaltiger, ganz sicher ein Mörder. Die Schuldvergebung, der Dreh- und Angelpunkt, das Scharnier, um das sich die Schuldvergebung dreht, ist nicht die Größe der Schuld, ist noch nicht einmal, und bitte versteht mich jetzt richtig, die Qualität, die Tiefe der Reue oder der Buße gemeinhin, auch wenn 2. Korinther 7, 11 und sehr wohl über eine Gott wohlgefällige Buße informieren. Aber der Dreh- und Angelpunkt ist das Blut Jesu Christi. Und das reicht aus, auch für die größte Schuld. Ich weiß nicht, ob es Ehebruch bei dir ist oder Betrug oder Raub. Ich habe es einmal erlebt, dass ein Ratsuchender sogar mit Mord in Verbindung stand. Kann auch sein. Schlimm. Aber ihr Lieben, David war ein Ehebrecher. David war ein Vergewaltiger vielleicht, ganz sicher ein Mörder. Und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er die Gnade gesucht hat, weil er nicht zugedeckt hat. Der Dreh- und Angelpunkt ist die Größe, ja, dieses Opfers, an das wir uns heute gedenken, was der Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für uns gebracht hat. Und ich habe euch eingangs gesagt, es ist gar nicht wirklich sicher, dass es die Sünde mit Bathseba war. Das wird ja die sogenannte große Sünde genannt. Wenn ich euch nach dem Mittagessen gefragt hätte, was war die große Sünde Davids? Ich vermute, 99% hätten geantwortet, die Sünde mit Bathseba. Ich bin mir nach dem Studium des Lebens Davids gar nicht mehr so sicher, ob das wirklich die ganz große Sünde war. Definitiv vor dem Mord an Uriah ist eine ganz andere Begebenheit. In 1. Samuel 21, da ist David noch auf der Flucht. Ja, ich muss euch die Geschichte kurz erzählen, weil wir kommen ja noch nicht mal durch Psalm 32, wie viel weniger durch 1. Samuel 21 und 22. Aber David befindet sich auf der Flucht und er kommt zu einem Priester in Nob, der heißt Ahimelech. Und was macht David, als er zu diesem Priester kommt? Er sagt ihm nicht, was wirklich los ist. Der Priester ist ganz überrascht. Warum kommt hier der zweite Mann im Staat? Er wusste, dass er schon am Hofe Sauls dient. Was macht jetzt dieser zweite Mann bei mir? Und was macht David in seiner Not? Er belügt ihn. Er sagt ihm, ich bin auf großer Mission. Ich bin auf eiliger Mission. Deswegen hatte ich keine Zeit, Brot und Schwert zu nehmen. Hast nicht ein bisschen Brot? Schaubrote hat er gehabt. Dann hat sie ihm gegeben. Hast nicht ein bisschen Schwert? Großes Schwert hat er gehabt. Das von Goliath. Er hat ihn belogen. Und wisst ihr warum? Da würdet ihr jetzt sagen, das ist ja noch eine, ich rede unsinnig, wie Paulus das gesagt hat, noch eine lässlichere Sünde. Er hatte aus Menschenfurcht gehandelt. Er hatte Angst, diesem Priester wirklich reinen Wein einzuschenken, dass er auf der Flucht vor Saul war, weil er nicht wusste, wie der Priester dann reagieren wird. Er war menschenfürchtig, hat ihn in Menschenfurcht angelogen. Und jetzt die Bibelkenner, was war die Folge seiner Lüge, seiner Menschenfurcht? Was ist passiert nachher? Einer, Doeg, petzt es dem Saul. Saul glaubt nicht, dass Ahimelech in Unschuld gehandelt hat, oder Ahimelech. Und weißt du, was die Folge war? Nicht nur Ahimelech mit seiner Familie, sondern 85 Priesterfamilien werden abgeschlachtet, samt Frauen und Kindern. Jetzt werdet ihr sagen, aber da kann doch David nichts dazu. Dann seid ihr schlechter dran als David. Wisst ihr, was die erste Reaktion Davids war, als einer der Überlebenden, einer der Söhne zu David kommt und ihm sagt, was passiert war. So wie David meistens, bei Bathseba leider nicht, aber meistens reagiert hat. Ich allein bin schuld. Das ist der zweite Trost, den ich den Gebeugten heute zusprechen darf. Gottes Trost. Die einen denken, die Qualität der Sünde ist so groß, als dass Gott mir sie vergeben könnte. Weit gefehlt. Und manche denken vielleicht, die Quantität meiner Sünde ist zu groß, als dass Gott sie mir tatsächlich vergeben kann. Ich glaube und hoffe kaum, dass jemand 85 Familien samt Frauen und Kindern auf dem Gewissen hat. Und David hat keinen Zweifel dran gelassen. Ich bin schuld an dem Tod dieser Familie. Und wenn wir von Quantität sprechen, das war ganz früh im Leben Davids. Später war die Sünde mit Bathseba und vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es richtig einordne, noch später hat er einen Anfluch von Stolz in seinem Herzen gehabt. Aber das war fatal, weil er war der König Israels. Und er hat wirklich die Siege versucht, für sich zu verbuchen, die bis dahin das Volk Gottes durch die Hand Gottes errungen hatte. Und hat eine Volkszählung oder besser eine Musterung durchgeführt. Ihr kennt alle das Wort Gottes sehr gut. Wisst ihr, was die Folge dieses Anfluches von Stolz war? 70.000 Tote. Die Vergebung Gottes ist nicht von der Qualität und auch nicht von der Quantität deiner Sünde, sondern allein von dem Sühnewerk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Was ziemlich genau jetzt, Christus ist nämlich wahrscheinlich 7 vor Christus geboren, ja, 300, im 4. Jahrhundert nach Christus hat man sich ein bisschen verrechnet. Wahrscheinlich feiern wir jetzt ziemlich genau dieses Jahr, wo der Jesus am Kreuz von Golgatha hing. Das ist der erste Trost, den ich euch mit Gottes Wort zusprechen darf. Aber jetzt möchte ich die Worte, die Gott selbst wählt oder die Gott David ins Herz gelegt hat, und wir werden nicht sehr weit über die ersten 2 Verse hinauskommen. Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, dann noch das Ende von dem Psalm mit euch zu besprechen. Aber Psalm 32, die ersten 2 Verse. Glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Druck ist. Ich habe euch eingangs gesagt, es gibt wahrscheinlich 2 Gründe, warum wir so wenig Trost aus der Vergebung ziehen. Und der eine ist, wir haben ein mittelmäßiges Verständnis von der Sündhaftigkeit der Sünde. Und der andere, wir haben ein mittelmäßiges Verständnis von der Größe der Gnade, die Gott uns hat zuteilwerden lassen, indem er uns in Jesus Christus entgegengegangen ist. Wir haben ein mittelmäßiges Verständnis von der Größe oder von der Sündhaftigkeit der Sünde. Weiß jemand, was alle 3 Sünden Davids gemeinsam haben? Was ist das Bindeglied? Was ist die Sünde im Herzen Davids, die immer wieder zu diesen Ausfällen, schweren Ausfällen, geführt haben? Ich glaube tatsächlich, dass wir ein viel zu romantisches Verhältnis zum Sündenfall haben oder eine viel zu romantische Vorstellung vom Sündenfall haben. Wenn ich wieder nach dem Mittagessen einige von euch gefragt hätte, sag mal, was ist eigentlich der Sündenfall? Ich vermute, du hättest zu mir gesagt, naja, es war Ungehorsam, Essen von einer verbotenen Frucht, natürlich Stolz und Trennung vom Herrn. Und wenn du so geantwortet hättest, hättest du schon 80% gekriegt, aber noch keine 100. Wir haben eine viel zu, ich sag mal, romantische Vorstellung vom Sündenfall. Der Sündenfall des Menschen war nicht der erste Sündenfall. Der erste Sündenfall war der Fall Satans. Satan wurde vor dem Menschen, ja, kam schon als Luzifer, als Morgenstern, als herrlichstes, mächtigstes, intelligentestes Wesen, kam er zu Fall. Und warum? Hochmut, Stolz ist alles richtig. Aber was wollte der Luzifer sein? Er war nicht nur ein bisschen stolz, er wollte sein wie Gott. Und genau so sind wir versucht worden. Als Satan in diese Welt kommt, sagt er dann im Vers 5, 1. Mose 3, und ihr werdet sein wie Gott. Das liegt im Herzen, im Kern des Sündenfalls. Das ganze Universum dreht sich um Herrlichkeit. Wenn ich euren Flügelhörnern, sind es ja nicht, oder Ventilhörnern zuhöre, dann denke ich Herrlichkeit. Wie 2 Schmetterlinge in der Frühlingssonne, ja, die sich bezirzen und ganz locker da die Töne von sich geben. Oder schaut euch hier die Dekoration an. Ich weiß nicht, ob manchen von euch aufgefallen ist, was 24 Stunden bewirken können. Wie viele Osterglocken von gestern Abend hier aufgegangen. Auch das, ihr Lieben, spricht von Herrlichkeit. Alles, was du anfasst, dreht sich um Herrlichkeit. Um wessen Herrlichkeit? Um die Herrlichkeit Gottes. Aber seit dem Sündenfall haben wir die Plätze vertauscht. Was ist der Grund meines Daseins? Ich bin ins Bild Gottes geschaffen, um seine Herrlichkeit zu reflektieren. Ich soll ihm Ehre geben. Ich soll eigentlich seine Wertmaßstäbe, das, was er liebt, das, was er wertschätzt, seine Gerechtigkeit, seine Barmherzigkeit, die soll ich durch Reflexion in diese Welt tragen. Aber das machen wir nicht. Wir sind Herrlichkeitsjunkies. Ich muss euch das kurz, was wir oft in der Seelsorge über lange Zeit mit den Ratsuchenden erklären. Wir sind Herrlichkeitsjunkies. Wir sind auf Herrlichkeit angelegt. Wir müssen uns und sollen uns auch an der Herrlichkeit freuen, die Gott durch die Musik, durch die Schöpfung in diese Welt gelegt hat. Aber denkt an Römer 1. Wir wollen diese Herrlichkeit nicht mehr als Fingerzeig zur Anbetung für ihn nehmen. Wir wollen diese Herrlichkeit jetzt für uns in Anspruch nehmen. Wir wollen nicht mehr den Schöpfer, wir wollen das Geschöpf. Wir wollen uns selbst anbeten. Ihr Lieben, das ist gemein in jeder Sünde. Das ist gemein in jeder Sünde auch Davids. Er wollte die Herrlichkeit, die eigentlich für Gott da ist, die wollte für sich selbst in Anspruch nehmen. Wir sind nicht einfach nur ein bisschen Sünde gefallen und ein bisschen getrennt von Gott durch ein, erlaubt mir diese Übertreibung, durch ein bisschen Stolz. Wir sind Nebenbuhler Gottes geworden. Wir sind, wie Paulus dann ordentlich subsumiert, Feinde Gottes geworden. Christus hat sein Leben für uns nicht gegeben, weil wir so unendlich wertvoll sind. Passt genau auf die Formulierung. Christus hat sein Leben nicht für uns gegeben, weil wir so unendlich wertvoll sind. Christus hat sein Leben für uns gegeben, weil er uns so unendlich wertgeschätzt hat. Wir haben unseren Wert verspielt im Fall und sind nicht nur Neutrale geworden, wir sind Nebenbuhler Gottes geworden. Wir wollen jetzt diese Herrlichkeit, diese Ehre, die Gott zusteht, die wollen wir am liebsten für uns selbst. Und das ist die größte Gefahr für euch und auch für mich, wenn wir auf einmal vor vielen Menschen stehen. Nicht uns, sondern deinem Namen. Gib Ehre. Wir sind Herrlichkeitsjunkies. Und das ist das Schlimmste, wenn wir im Reich Gottes noch nach unserer eigenen Herrlichkeit trachten. Und das war bei David der Fall. Sexualität, ihr Lieben, 1. Korinther 7,4, ist Gottesdienst. Selbstloser Dienst am anderen. Du gehörst dir nicht selbst. Alles, was an dir geschlechtlich ist, ist nicht dein Eigentum. Ja, der Mann gehört nicht sich selbst, die Frau gehört nicht sich selbst, sondern es hat Gott uns geschenkt zum selbstlosen Dienst am anderen. Die Welt kennt das überhaupt nicht. Die Welt gebraucht die Sexualität zur eigenen Verherrlichung. Und ich fürchte, viele von uns selbst auch. Und das war die Sünde Davids. Herrlichkeit für sich selbst hat ihm dieses eine Schaf, ja, dem Uriah, geraubt. Wollte sich selbst damit verherrlichen. Was ist mit den 70.000 Toten nach der Volkszählung, nach der Musterung? David wollte sich selbst Herrlichkeit geben. Deswegen war diese, vielleicht hat sich der eine oder andere schon gewundert, warum die Reaktion Gottes so drastisch ausfiel. Der, der wirklich als König des Volkes Israels ein Fingerzeig auf Gott sein sollte, der wollte diesen Finger wie Satan auf sich selber drehen. Und da musste Gott, weil es nun mal, er musste ein Exempel statuieren, wie auch bei der Sünde mit Bathseba. Er musste ein Exempel statuieren. Das konnte Gott nicht zulassen. Die Sündhaftigkeit der Sünde, ihr Lieben, ist uns nicht mehr richtig vor Augen. Wie selbstverliebt wir sind, wie wir alles und jedes anpacken können, um uns selbst Ehre zu machen, statt dem, für den wir gemacht sind. Das ist so ein trauriges Leben, ihr Lieben. Wenn du ausziehst, ihr denkt, ihr habt das ganze Leben noch vor euch und seid sehr, sehr naiv. Das ist keine Schande, naiv zu sein. Damit hat Salomo auch gerechnet bei den jungen Menschen. Aber du musst jetzt lernen, was die Sündhaftigkeit der Sünde ist. Wenn du einfach auf das gleiche Gleis gesetzt wirst und denkst, naja, mache ich halt meine Karriere irgendwie in der Welt oder noch schlimmer im Reich Gottes. Es geht um Herrlichkeit, ihr Lieben. Und es gibt nur einen, der würdig ist, zu nehmen Macht und Ehre und Reichtum und Stärke. Und das ist der, der vor 2000 Jahren sein Leben für uns hingegeben hat. Was für ein Gott. Was für eine Gnade. Wie extrem in seiner Herrlichkeit, der Größe und der Macht und der Majestät. Und was für eine Extrem in dieser Herrlichkeit des Erbarmens, der Gnade, der Langmut, ihr Lieben. Er hat sein Leben gegeben. Nicht, weil wir so intrinsisch noch wertvoll waren. Ja, der Mensch hat einen Restwert. Ich will darüber nicht diskutieren. Ja, deswegen gab es dann auch die Todesstrafe unter Noah. Ja, weil wir immer noch ja, der Abglanz sind und das reflektieren sollen und das Potenzial haben durch die Wiedergeburt, das Wesen Gottes zu reflektieren. Das macht den Menschen einzigartig und würdevoll. Aber die Würde ist nicht in uns. Das ist eine geschenkte Würde. Und du wirst nur den Sinn deines Lebens, ich rede die jungen Menschen an, fassen, wenn dir Christus wirklich lieb und teuer ist und du alles einsetzen wirst, um diese Herrlichkeit durch Wesensgleichheit in diese sterbende Welt zu tragen. Das ist der Sinn des Ganzen. Er ist würdig zu nehmen Macht und Ehrenreichtum und Stärke. Aber täusch dich nicht. Das Fleisch lebt immer noch unter uns, in uns, auch nach der Wiedergeburt. Ja, wir sind neu geworden, aber das Alte ist noch da. Und das Fleisch will das. Aber was für eine Gnade, dass unser Schöpfer, der nichts braucht, sich so für uns hingibt. Und was für ein Angriff, dass wir nach dieser Herrlichkeit getrachtet haben und heute noch trachten im Fleisch. Das Fleisch ist noch in uns. Wir wollen heute noch mein Haus, mein Auto, mein Brot. Das wollen wir heute noch. Wir wollen uns gerne zeigen vor Menschen, wollen Leistung bringen, weil wir für Herrlichkeit gemacht sind. Wir sind für seine Herrlichkeit gemacht. Wir sollen uns für ihn begeistern. Wir drehen das so oft um. Wir werden am Ende noch mal drauf kommen und bringen uns damit in die allergrößten Schwierigkeiten. Das Fleisch ist noch in uns. Das Fleisch will das, was es schon immer wollte. Sich selbst Ehre machen, sich selbst verherrlichen. Schau diese schrecklichen Konsequenzen an, wie in Davids Leben. Aber die Gnade ist größer. Wenn die Sünde groß wird, wird die Gnade größer. Und der Geist in uns, was will der Geist in uns? Der will das, was er schon immer will. Er will den Sohn groß machen. Er will Christus in dir darstellen. 2. Thessalonicher 1, Vers 11 haben wir bei der Mittagspause gelesen. Darum ringt Paulus in seinem Gebet. Er will, dass du vollkommen in Christus dargestellt wirst. Du sollst ihm ähnlich werden. Da, wo keiner mehr liebt, sollst du noch lieben. Ja, Gerechtigkeit ist nicht das Ziel. Das kann die Welt alleine. Bitte, ja, ich rede von Sinnen. Natürlich gibt es da keine Gerechtigkeit. Aber einfach nur Recht haben wollen, das kann die Welt alleine. Aber Gnade zeigen, das ist wirklich buchstäblich christlich. Warum haben wir so wenig Trost aus der Vergebung? Weil unser Verständnis von Sünde so mittelmäßig ist. Wir verstehen nicht, von was uns Gott wirklich gerettet hat. Was das bedeutet, für seine Feinde sein Leben zu geben. Für die Feinde. Ja, wir sind nicht auf Null gerutscht. Wir sind ins bodenlose Minus gerutscht. Aber was ist dann im Evangelium wirklich passiert? Und das ist jetzt eigentlich erst der Anfang von Psalm 32. Das vorher war nur das Leben Davids, der diesen Psalm geschrieben hat. Er kommt doch gerade von dem Thron der Gnade. So müsst ihr euch das vorstellen. Er kommt gerade gelaufen und ruft euch allen zu, glücklich, glücklich ist der Mensch, dem der Herr die Übertretung vergibt. Glücklich, dem er die Sünde zugedeckt hat, der dieses Absolvo Te, dieses Ich vergib dir von Gottes Mund erfahren hat, wie er es gerade erfahren hat. Er läuft gerade von diesem Thron der Gnade uns entgegen und sagt, glücklich, eine dritte Seligpreisung. Glücklich der Mensch, dem der Herr, Jahwe selbst, der Schöpfer des Himmels und der Erde, aus dem, durch den und zu dem hin alle Dinge geschaffen sind. Glücklich, wenn er die Schuld vergibt, wenn er die Schuld nicht zurechnet. Erlaubt mir, diese drei Facetten des Evangeliums, diese drei Facetten der Gnade mit euch genauer anzuschauen. David kommt von dem Thron der Gnade und ruft laut, glücklich, glücklich der, dem Übertretung vergeben ist. Das hebräische Wort Nasah, 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 da sind einige Hebräer unter uns, die können mich jetzt korrigieren, aber es ist dieses Lemma, dieser Wortstamm Nasah, hat seinen Ursprung im Aufheben, im Wegnehmen. Den großen Versöhnungstag, eines der Feste Israels, was Gott seinem Volk an diesem Tag geboten hat zu tun. Der Hohepriester hat sich Ziegenböcke genommen, zwei, auch noch eine junge Kuh, und hat symbolisch auf den einen die ganze Schuld Israels symbolisch gelegt und hat den einen geschlachtet, Christus ist für uns gestorben, und den anderen, das wisst ihr, hat er in die Wüste geschickt. Und das ist im Kern von Vergebung, die Gott in Christus, weder Qualität noch Quantität, hindert ihn daran, die Gott in Christus jedem zusprechen kann, der im Glauben darum bittet. Das ist das einzige Unwerk, was du tun musst. Es ist nur im Glauben zu ergreifen. Mehr bleibt für dich nicht übrig. Dann nimmt Christus diese Schuld auf sich. Und das sind Bilder für uns, an denen wir erkennen sollen, was er mit dieser Schuld wirklich tut. Er nimmt sie weg. Sie ist nicht mehr da. Sie ist weggenommen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir so wenig Trost aus Vergebung ziehen, weil wir Christen untereinander und so wenig Vorbild sind, was biblische Vergebung wirklich bedeutet. Ein erstes, was wir aus der Gnade, aus der Vergebung Gottes lernen können, ist, Schuld wird wirklich weggenommen, entfernt. Was ist der Sinn deines Lebens? Was ist der Sinn meines Lebens? Nicht ein Kompromiss, nicht Gerechtigkeit, das wird das Aushandeln, ja, und jeder so ein bisschen. Der Sinn ist, du sollst Christus reflektieren. Was für ein Vorrecht, bitte jetzt im Kontext auslegen, wenn deine Frau an dir sündigt. Du hast eine Gelegenheit, die Schuld in die Wüste zu schicken. Hast du so schon mal über die Sünden deiner Frau nachgedacht? Ich hoffe, ja. Ja. Aber das ist ein Vorrecht, Christus reflektieren zu dürfen. Er rechnet die Schuld nicht zu. Er schickt sie buchstäblich in die Wüste. Poesie, ihr Lieben. Die Psalmen sind Poesie. Poesie hat Kraft, die Prosa nicht hat. Und deswegen gibt Gott uns viel Wahrheit in 150 Psalmen. Ihr kennt Psalm 103, das ist auch einer der Psalmen, die sind so in einer Kette. Ja, Psalm 32, den wir uns anschauen, Psalm 51 und auch Psalm 103. Da heißt es, sofern der Osten vom Westen entfernt ist, so weit hat er von uns entfernt unsere Vergehungen. Ich denke, viele kennen vielleicht schon das Bild, aber für die paar wenigen, die es noch nicht kapiert haben, erlaubt mir das bitte so zu sagen. Er hat nicht Norden und Süden gesagt, er hat Osten und Westen gesagt. Wenn du am nördlichsten Pol angekommen bist, weißt du, wo du dann hingehst? Da gehst du nach Süden. Da gibt es ein Ende. Aber jetzt geh mal, egal ob du Schweizer oder Deutscher oder Südamerikaner bist, spielt überhaupt keine Rolle. Oder egal, wo du herkommst, ja, geh mal nach Osten. Je nachdem, wie wir dann laufen, ja, über China, wir kommen irgendwann mal über Amerika, ja, an die Ostküste Amerikas. Sitzen da in Philadelphia. Und wenn du in Philadelphia sitzt, gibt es einen Osten. Dann kommst du nach England und von England kommst du wieder nach Deutschland. Und wenn du wieder in Deutschland bist, gibt es einen Osten. So weit der Osten vom Westen entfernt ist. Wie weit ist der Osten vom Westen entfernt? Unendlich. Das ist diese erste Facette der Gnade des Evangeliums, die wir uns heute Nachmittag in den wenigen Minuten anschauen können. Glücklich, sagt David, glücklich, glücklich, dem die Übertretungen entfernt wurden. Ich übersetze es jetzt mal buchstäblich, Nasser. Und zwar so weit, wie der Osten vom Westen entfernt ist. So weit hat der Herr unsere Sünden von uns entfernt. Haben wir uns daran gewöhnt? An diese Gnade, die wir jeden Tag brauchen. Das Zweite, die zweite Facette, die David hier ausspricht. Glücklich der, dem Sünde zugedeckt ist. Ja, das ist jetzt, das hat wirklich große heilsgeschichtliche Bedeutung. Weil die Sünde wurde ja im alten Bund nur zugedeckt, aber im neuen Bund wurde sie auf Christus gelegt. Und soweit der Osten vom Westen entfernt ist, von uns entfernt. Ja, David hat sich trotzdem schon freuen können, dass Sünde zugedeckt wird. Und wisst ihr warum? Weil du darin das Herz unseres Gottes erkennen kannst. Sünde zudecken, es soll niemand sehen. Das, was die Menschen selbst versucht haben, direkt nach dem Sündenfall, weil sie sofort selbstsüchtige Gedanken mit ihrer Sexualität denken konnten, so wie wir Männer das den ganzen Tag tun, im Fleisch oder können. Ja, die konnten vorher nur 1. Korinther 7,4 denken. Meine Sexualität gehört meiner Frau. Und wenn ich keine habe, dann meiner zukünftigen Frau. Und die hat ein Ziel, Gott zu verherrlichen, indem ich ihr selbstlos diene. Die hatten das hundertprozentig verstanden. Die konnten gar nichts anderes denken. Aber im Moment des Sündenfalls haben sie die ganze Gewalt der Selbstsucht, der Selbstzentriertheit verspürt und haben sofort auch selbstsüchtig über ihre Selbstsucht nachgedacht und haben versucht, sich selbst zu bedecken. Wer hat die erste Schuld bedeckt? Gott selber. Was war die erste Reaktion Gottes auf den Sündenfall? Manche werden sagen, Adam, wo bist du? Und gut so, wenn du das gemerkt hast, Gott sucht den Sünder. Sehr gut. Aber vorher hat er geopfert. Wie hat Adam und Eva dann wirklich Bedeckung ihrer Schuld bekommen? Durch Felle. Das war schon der erste Fingerzeig, dass es keine Vergebung ohne Blut geben wird. Das wahre, einzige, rechtmäßige Blut, was sagen kann, es ist alles entfernt, es ist alles vergeben, ist das Blut Gottes in Jesus Christus. Gott selbst bringt das erste Opfer durch Bedeckung und Gott selbst bringt das letzte Opfer an, das wir uns heute erinnern, auf Karfreitag, auf Golgatha. Er bringt das erste und er bringt das letzte Opfer durch Bedeckung. Und wir sollen, ihr Lieben, wir sollen das Herz unseres Heiland Gottes darin sehen. Ja, das ist gut, Heilsgeschichte durchzugehen. Aber Lehre ist nicht um der Lehre willen da. Lehre ist um des Lebens willen da. Wir haben einen Gott, der geht uns voraus, der kommt uns entgegen und will diese Schuld zudecken. Ein Psalm, der mich mal unendlich getröstet hat, ist Psalm 89, Vers 15. Da heißt es, Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste deines Thrones. Wie wahr? Recht und Gerechtigkeit. Er kann keine Sünde dulden. Das sind die Grundfeste deines Thrones. Aber Gnade und Barmherzigkeit und Treue gehen vor deinem Angesicht voraus. Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste seines Thrones. Er kann keine Kompromisse machen. Es brauchte das Blut Jesu Christi. Es brauchte das Blut Gottes. Es brauchte Gott selbst. Und für deine und meine Schuld, egal wie groß, wie tief, wie weit sie ist, zu sühnen. Aber er hat es auch gebracht. Er hat dieses Opfer gebracht. Er hat es dargebracht. Er war bereit, dieses Opfer zu geben. Und das nicht widerwillig, sondern bereitwillig. Er wollte ans Kreuz gehen, um die Herrlichkeit des Vaters. Lest Johannes 17. dieses hohepriesterliche Gebet, das längste Gebet des Herrn Jesus, was uns aufgezeichnet ist. Lies dieses Gebet. Vater, verherrliche mich du mich nun mit der Herrlichkeit, die ich hatte, nicht ehe ich in die Welt kam, ehe die Welt war. Am Kreuz möchte der Herr Jesus das Wesen Gottes zeigen. Ja, und am Kreuz siehst du die ganze Herrlichkeit in der Gerechtigkeit, das ist die Grundfeste seines Thrones. Aber wenn er jetzt, und das ist die Poesie, wenn er jetzt die andere Seite seines Wesens zeigt, nicht nur seine Gerechtigkeit, sondern auch sein Erbarmen, dann geht er mit seinem Erbarmen voraus. Seht ihr das im Psalm 89? Gnade, Barmherzigkeit und Treue gehen deinem Angesicht voraus. Bitte lasst mich so reden, wie Paulus gesagt hat, töricht reden. Wenn es zwei Ecken gäbe, hier kommt der Herr und hier kommst du und ihr könnt euch noch nicht sehen und ihr kommt immer mehr auf die Ecke zu. Weißt du, was das Erste ist, was um die Ecke scheint? Gnade, Gnade. Gott will gnädig sein. Das ist in seinem Herzen. Er möchte zudecken. Das war die erste Reaktion auf den Sündenfall. Er hat geopfert. Er will das. Das ist in seinem Herzen. Es gibt so viele Christen, die fangen an, ihren Lauf. Ich weiß das aus der Seelsorge, ihr Lieben. Ich bin in die Seelsorge gekommen, weil ich eingesetzter Ältester war. Und dann kommt der Erste mit einem handfesten, praktischen Problem zu mir. Und ich hatte 0,0 Ahnung, wie ich ihm helfen soll. Und ich habe noch viel lernen müssen danach. Und ich muss heute noch viel lernen, wie ich den persönlichen Dienst mit dem Wort tue. Wir müssen ja den öffentlichen Dienst, was wir hier auf der Konferenz tun, mit dem Wort tun, das Wort auslegen. Aber denkt an Apostelgeschichte 20, was Paulus den Mitältesten, er hat ja einige Jahre dort gedient in Ephesus, als er sie dann nochmal in Milet trifft, was er ihnen mit auf den Weg gibt. Ich habe auch jeden Einzelnen hin und her in den Häusern Nutiteo zurechtgebracht, beseelsorgt. Wir müssen beides. Wir müssen den öffentlichen Dienst mit dem Wort tun, aber wir müssen auch den persönlichen Dienst mit dem Wort tun. Und aus dem persönlichen Dienst mit dem Wort weiß ich, es gibt so viele Christen, die fangen gut an in der Gnade, aber dann wollen sie es doch irgendwie in der Kraft vollenden. Dann denken sie an die Sünden, die ihnen immer wieder passieren. Ihr Lieben, deswegen haben wir diese Helden, diese Glaubenshelden, die waren nicht sündlos, aber die haben die Gnade in Anspruch genommen, wo sie zu finden war. Ganz schnell, in der Regel. Deswegen sind das unsere Vorbilder. Und dann sind so viele, die wollen es, ich werde am Ende von dieser Stunde jetzt noch drauf kommen, die wollen es dann irgendwie im Fleisch vollenden. Die denken, das Wohlwollen Gottes ist dann doch irgendwie von meinem Lauf abhängig. Weißt du, von was das Wohlwollen Gottes abhängig ist? Weil er ein zudeckender Gott ist. Er will das, er kommt dir entgegen. Und das hat er in Jesus Christus getan. Und ein größeres Opfer kann es nicht geben. Wirf dich allein auf diese Gnade, nimm die jeden Tag in Anspruch. Freu dich daran, studiere die Facetten des Evangeliums. Noch die dritte Facette, die David uns hier bringt. Glücklich der Mensch, und da wiederholt er das nochmal mit dem Wort, dem Eigennamen Gottes sogar, mit Jahwe. Glücklich der Mensch, dem Jahwe die Schuld nicht zurechnet. Ihr Lieben, dieses Wort, was David hier ausspricht, das ist so groß, dass Paulus in seinem Römerbrief, in seiner Entwicklung des Evangeliums, dieses Wort sogar zitiert. Paulus zitiert David mit diesen Worten aus Psalm 32, die Verse 1 und 2. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Der Römerbrief ist wahrlich die Kathedrale des Evangeliums. Wisst ihr, es gab zwei Dinge, die Paulus im Römer 1 sagt, warum es ihn so gebrannt hat, mal nach Rom zu kommen. Im Vers 12, um getröstet zu werden. Das Konferenzthema. Weil er wollte durch den Glauben der Römer mitgetröstet werden. Ist echt ein Vorbild. So ein gestandener Mann, so ein Werkzeug Gottes, bekennt, frisch und frei, ich habe Lust zu euch zu kommen. Der war ja, als er den Brief geschrieben hat, noch nie in Rom. Ich habe Lust zu euch zu kommen, weil ich brauche Trost. Der Boden vor dem Kreuz ist absolut eben. Da stehen wir alle auf der gleichen Stufe. Das Blut, das gleiche Blut, wirst du für uns alle fließen. Wir brauchen alle jeden Tag Trost. Paulus entwickelt, ja, und sagt gleich, warum er so gern mal nach Rom kommen möchte. Er möchte mitgetröstet werden und ich bin schon getröstet worden. Und ich danke euch allen dafür, die auch mir hier dient während dieser Konferenz. Und was war der zweite Grund, warum er unbedingt mal nach Rom reisen wollte? Vers 15 in Römer 1. Um euch was zu verkündigen? Ich möchte euch das Evangelium verkündigen. Und spätestens jetzt müssten alle alten Hasen sich am Kopf kratzen. Echt jetzt? Paulus, der Superapostel, der zweifelsohne schon bekehrt war, möchte den Gläubigen in Rom. Es gibt keine Briefe, die an Ungläubige gerichtet sind. Alle Briefe sind ausnahmslos an Gläubige gerichtet. Er möchte, wenn er denn mal die Gnade hat, nach Rom zu kommen, ihn was verkündigen? Damian, bist ja noch nicht von der Angel. Das Evangelium. Da kratzen wir uns doch am Kopf, oder? Echt jetzt? Der gläubige Apostel will den Gläubigen in Rom das Evangelium verkündigen, weil das Evangelium viel größer ist als nur die Eintrittskarte in den Himmel. Das, was die Christen heute daraus machen. Hauptsache gerettet. Das Evangelium ist die stärkste Selbstoffenbarung des Wesens Gottes. Gott ist ein Gott, der deine Schuld entfernt. Gott ist ein Gott, der deine Schuld zudecken will. Deswegen ist er dir entgegengekommen, in dem Lamm Gottes. Und Gott ist ein Gott, der dir die Schuld nicht mehr zurechnen will. Alle haben versagt. Der Zorn Gottes ist zu Recht über alle reingebrochen. Ob Hebräer oder Nicht-Hebräer, ja, ob Grieche. Alle sind schuldig. Alle sind unter dem Fluch, zu Recht. Alle haben gesündigt. Ja, und das ist so 1, 2 und 3. Und was ist denn das große Thema vom Kapitel 4? Wo Paulus dann Anleihen nimmt an Psalm 32 und wortwörtlich die ersten zwei Verse. Deswegen habe ich mir die rausgepickt als mein Predigtext, weil ich habe nichts zu sagen. Ich kann euch nur das sagen, was mir der Herr in die Hände legt. An welcher Stelle ist er dann angekommen? An der Stelle der Zurechnung. Und es ist traurig, ihr Lieben, dass das so ein unterentwickeltes Thema in der Gemeinde Jesu ist. Zurechnung, ich erlebe das in der Seelsorge. Ich habe nichts zu sagen, auch nicht in der Seelsorge. Ich muss den persönlichen Dienst mit dem Wort tun, den öffentlichen, wie heute hier hinter der Kanzel, aber auch den persönlichen. Heißt, ich habe nichts zu sagen. Ich führe dich durchs Wort zum Herrn. Das ist Seelsorge, nichts anderes. Du sollst den Herrn sehen. Du sollst ihn ansehen. Und daran wirst du heil. Und deswegen ist auch diese Wahrheit der Zurechnung, die David schon kannte. Abraham kannte sie schon. Der wird nämlich auch zitiert im Kapitel 4. Die war denen bekannt. Und uns ist es unbekannt, weil wir das Evangelium degradiert haben. Eintrittskarte in den Himmel, Hauptsache gerettet. Nix da. Paulus wollte den Gläubigen in Rom das Evangelium verkündigen, predigen. Und dann macht er übrigens, das ist auch kein Geheimnis bei Paulus, wenn er was will als Gebetsanliegen, dann macht er das meistens in den Briefen. Für den Rest des Römerbriefs verkündigt er das Evangelium. Und das ist die schönste Offenbarung über das Evangelium, was wir im Wort finden können. Und dann kommt er im Kapitel 4 zur Zurechnung. Ein Dutzend Mal das Konzept der Zurechnung. Kapitel 4, Vers 3. Abraham wusste schon, was Zurechnung ist. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und immer wieder gerechnet. Ich glaube 14 Mal das Wort anrechnen und fast ein Dutzend Mal zurechnen. Okay? Also dann ist es doch ein Konzept, was gut entwickelt ist und was wir unbedingt studiert haben müssen. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet. Da kommt wieder das Rechnen. Der, der den Gottlosen rechtfertigt, Vers 5, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Vers 6, Gottes Gerechtigkeit aber ohne Werke wird sie zugerechnet. Vers 8, glücklich der Mann, das Zitat aus Psalm 32, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Vers 9, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Vers 10, wie wurde sie ihm denn zugerechnet? Vers 11, Gerechtigkeit zugerechnet. Oder ich kann auch zum Ende gehen, Vers 22, darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben worden, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch um meinetwillen und um euretwillen ist das geschrieben worden. Von Abraham über David bis zu Paulus, dass uns die Gerechtigkeit Gottes zugerechnet wurde. Wir haben so ein schwaches Verständnis von Zurechnung. Wie viele Zurechnungen gibt es in der Schrift? Drei Zurechnungen und alle drei werden im Römerbrief erklärt. Die erste Zurechnung in Adam. Die ganze Schuld Adams wird dir und mir zugerechnet. Wir sind genauso sündig wie Adam. Jetzt muckt vielleicht einer auf und sagt, das ist aber unfair. Keine Angst. Wenn du an Adams Stelle gewesen wärst, du hättest genauso daneben gehauen. Das sage ich dir und ich auch. Das ist nicht unfair. Das steckt in uns allen. Das ist genau das Gleiche. Und diese Sünde Adams wird allen Menschen zugerechnet. Deswegen, so argumentiert Paulus, herrscht der Tod noch bis heute. Das ist der Beweis dafür. Wir müssen sterben, weil wir in Adam diese Schuld haben, diese Erbschuld. Das ist Zurechnung. Unverdient, würdest du sagen, oder? Ja, gut so, wenn du das unverdient schon gespürt hast. Jetzt kommt nämlich das Zweite, die zweite Zurechnung. Weißt du, was die zweite große Zurechnung ist? Und die versucht Paulus mit Engelszungen, wenn du so willst, das ganze Kapitel 4 uns beizubringen. Die zweite Zurechnung ist die Gerechtigkeit Gottes. Seine Gerechtigkeit wird dir einfach zugeschoben. Zugerechnet, das ist Zurechnung. Wie ein Richter einen Angeklagten am Ende der Verhandlung freispricht. Ist der Angeklagte deswegen in sich gerecht geworden? Nein, ihm wurde einfach nur ein Urteil zugesprochen. Gerechtigkeit zugesprochen. Das ist die zweite Zurechnung. Die Gerechtigkeit Gottes wurde dir zugerechnet. Ihr wisst, dass Luther, als er zum Glauben kam, Doktor der Theologie war. Wir haben etliche Hirtenkonferenzen in Wittenberg erlebt und es ist schon was Besonderes, da in diesen heiligen Hallen zu wandeln, wo Luther unterrichtete. Und nebenan in seinem Haus im Turm hatte er das sogenannte Turmerlebnis. Da sitzt er über dem Römerbrief, studiert die Gerechtigkeit Gottes, was ihm immer ein Übel war. Es hat ihm Angst gemacht. Er wollte einen gnädigen Gott. Und da erst als Doktor, halt katholischer Doktor der Theologie, als Doktor der Theologie geht ihm das da erst auf. Das ist ja gar nicht meine Gerechtigkeit. Das ist ja die Gerechtigkeit Gottes selbst. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, sondern die Gerechtigkeit Gottes zurechnet. Das ist die zweite Zurechnung. Und die zweite kommt nie ohne die dritte. Seine Gerechtigkeit auf deine Schultern und deine Sünde auf seine Schulter. Das sind die drei Zurechnungen. Die erste in Adam. Das liest du in Römer 4 und in Römer 5 vor. In Adam ist dir die Schuld schon zugerechnet worden. Du bist Sünder, du bist ins absolute Minus gerutscht. In der Fähigkeit, ein Lobpreis auf Gott zu sein. Gott hat dich wunderbar geschaffen. Nicht zur Selbstverherrlichung, sondern damit du Christus reflektierst. Und das ist im Sündenfall in dir und in mir komplett zerbrochen. Noch schlimmer, wir sind nicht auf Null gerutscht, wir sind ins Minus gerutscht, weil wir sind Nebenbuhler Gottes. Wir trachten alle nach Herrlichkeit, wir begeistern uns alle. So funktioniert die Welt, alle dahin. So sündhaft ist die Sünde, weil wir Feinde Gottes geworden sind. Und Gott kommt uns in Christus entgegen. Er will Schuld zudecken, aber er deckt sie, und das ist heilsgeschichtlich richtig, er deckt sie nicht einfach nur zu, sondern er nimmt sie wirklich vor, durch die zweiten zwei Zurechnungen. Deine ganze Lebensschuld, ich denke mal, dass du das getan hast, auf Christus und seine Gerechtigkeit dir zugerechnet. Und das ist dein Ehrenkleid. Das ist der Grund, warum du und ich eines Tages mal vor Gott bestehen werden. Nur dir, nicht uns, Herr, nicht uns, nur dir. Gib Ehre. Wenn du dann vor ihm stehst, wird das so glasklar werden. Es ist allein Christi Gerechtigkeit, die mir das Recht verleiht, eines Tages vor ihm zu stehen. Was für wunderbare Facetten des Evangeliums. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld vergibt. Glücklich der, dem der Herr die Schuld zudeckt. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Erlaubt mir zum Schluss, zwei Gruppen unter uns anzusprechen. Ich glaube, es ist eine ganz große Gruppe hier, die Gnade Gottes schon vor Jahren, manche haben diese Gnade schon vor langem gefasst. Und trotzdem bist du hierher gekommen und sagst, ich brauche Trost. Das stimmt. Ich möchte dich einfach ermutigen. Bitte trenne haarscharf die Gerechtigkeit, die du ein Stück weit erwirbst, indem du Christus reflektierst. Das ist eine persönliche Gerechtigkeit. Die wird dem Wandel nach, die wird in der Schrift auch gelehrt, ganz klar. Aber verwechsel das nicht mit dem Ehrenkleid, was der Herr Jesus dir einfach geschenkt hat, mit dem er dich überkleidet hat. Egal, was für ein Paul oder ein Jakob oder ein Josef noch darunter steckt. Das musst du klar voneinander trennen. Weil, ihr Lieben, ich kenne so viele, die sind so lange gläubig und die sind so beschwert, die sind so müde, die haben so wenig Kraft, weil sie sie nicht aus der Gnade zapfen, sondern aus C.J. Mahaney, ja, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ein Pastor in den Vereinigten Staaten, hat das mal so ausgedrückt, weil Selbstgerechtigkeit so täuschend ist. Du liest in deiner Bibel, das ist wie ein Teller jonglieren. Kennt ihr diese alten Tricks von diesen Teller jonglieren? Du liest in deiner Bibel. Jetzt stell dir vor, das ist wie ein Teller oben halten. Du betest, du hältst noch einen Teller hoch. Du kommst regelmäßig in die Gemeinde, du hältst noch einen Teller hoch. Und dann gibst du auch für die Mission, du hältst noch einen Teller hoch. Und wenn alle Teller oben bleiben, dann denkst du, der Herr muss wirklich zufrieden mit mir sein. Du hast einen kapitalen Fehler begangen. Die Mittel, die dir geschenkt wurden, um die Gnade Gottes anzuschauen, missbrauchst du gerade, um dir die Gnade Gottes zu verdienen, die du am Anfang nur aus Gnade in Anspruch genommen hast. Kannst du noch folgen? Du täuschst dich. Du hältst die Teller oben, denkst, solange sie oben sind, ja, dann ist Gott zufrieden mit mir. Und letzte Woche sind ein paar Teller bei dir runtergefallen und auf einmal trittst du wie ein geschlagener Hund dem Herrn unter die Augen. Das ist kein Kavaliersdelikt. Was wirklich in deinem Herzen steckt, ist, das ist ein Angriff auf die Gnade. Das hat mit Ehre zu tun. Das hat mit Herrlichkeit zu tun. Wir sind von Natur aus, im Fleisch, sind wir Feinde der Gnade. Und ich möchte euch Gläubigen, und ich rede wahrscheinlich die meisten an, Gott sei es gedankt, ich möchte euch zurufen, studier nochmal das Herz Davids. Er war ein Ehebrecher, er war ein vielleicht Vergewaltiger, aber ganz sicher ein Mörder. Und er war trotzdem ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der erste Sohn musste sterben, der zweite Sohn war Salomo. Das ist Gnade, ihr Lieben, das ist Gnade. Durch den hat er sein Wort nachher aufschreiben lassen. Ein Sohn, der nie hätte existieren dürfen. Wenn du denkst, Für mich gibt es keinen Plan B mehr, weil ich so schwer in meinem Leben vom Weg abgekommen bin. Jetzt gibt es keine Gnade mehr für mich. Du denkst an einen kleinen Gott und an einen großen Paul oder Jakob oder Christian. Du kannst dieses Meer von Gottes Gnade nicht ausschöpfen. Der zweite Sohn, der nie hätte existieren dürfen, gebraucht Gott für seinen ewigen Heilsplan, lässt Wort Gottes damit aufschreiben, ist der weiseste nach dem Herrn Jesus ever, der gelebt hat. Ich möchte dich bitten, ja, studier dein Herz, sehe die Sündhaftigkeit der Sünde. Ich rede die Gläubigen jetzt an. Ja, wo du sogar mit dem Teller jonglieren, mit den Guten, das ist wie eine Maskerade. Du bist im Reich Gottes. Und mit diesen Taten, die dir eigentlich die Gnade Gottes vor Augen stellen sollen, versuchst du jetzt insgeheim dir ein Stück weit Gnade zu verdienen. Tu Buße und wirf dich allein auf das Kreuz Jesu Christi, auf die bereits verdiente Gnade in Christus. Und dann muss ich natürlich, als Verkündiger des Wortes Gottes, muss ich auch noch diesen Ruf heute erschallen lassen. Das, was David hier gefunden hat, gibt's heute noch aus freien Stücken für jeden, der zum ersten Mal sagt, deine Gnade ist genug. Und du bist auch für mich ans Kreuz von Golgatha gegangen. Das ist so groß, was du da getan hast. Das ist alternativlos, ihr Lieben. Was soll's denn noch geben? Gott selbst gibt sein Äußerstes. Gott selbst gibt sich selbst, um deine Schuld wegzunehmen, um deine Schuld zu bedecken, um deine Schuld dir nicht zuzurechnen, sondern seinem eigenen Sohn, der sie wahrhaft und endgültig gesühnt hat. Ich bitte dich, setz du heute dein Vertrauen auf den Herrn. Das geschieht im Stillen, im Herzen, das ist das Unwerk des Glaubens. Setz dein Vertrauen alleine auf Christus. Das wäre das schönste Ostern, was du in deinem Leben erleben kannst. Zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Mike Leister sprach anlässlich einer Osterkonferenz zum Hauptthema Unendlicher Trost in einem dritten Teil zu Ihnen zum Thema Trost in der Vergebung. Möchten Sie die anderen Botschaften dieser Predigtserie ebenfalls hören? Sie können bei uns einzeln als übliche CDs oder alle zusammen auf einer MP3-CD bestellt werden. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.